Vertont. Der Weltladen-Podcast.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vertont. Die letzte ist schon ein Weilchen her und wir freuen uns deshalb ganz doll, heute eine neue zu haben. Es wird auch die letzte in diesem Jahr sein. Schön, dass wir das wieder zusammen machen, liebe Annalena. Hallo.
Hallo Laura, schön dich zu sehen.
Ebenso.
Ja, ich freue mich auf unsere Folge heute. Zum Jahresende nochmal ein etwas komplexeres Thema, aber doch so wichtig, darüber zu sprechen. Und ja, zwar sprechen wir heute zum Thema Demokratie und Rechtsruck.
Das ist ein Thema, das uns natürlich beschäftigt und das uns aber nicht nur in Deutschland beschäftigt, sondern auch europaweit und global gesehen. Es gibt eigentlich in fast allen Regionen der Welt viele nationalistische Tendenzen. Es werden Regierungen gewählt, die politisch weit rechts stehen und so weiter. Also das ist etwas, was uns in Deutschland beschäftigt, aber auch in vielen anderen Ländern der Erde.
Ja, genau. Deswegen wollen wir mal den Blick auf die Weltläden und den fairen Handel richten heute, was das mit ihnen macht, und freuen uns sehr dazu, heute zwei Gäste bei uns zu haben, zwei Weltläden. Denn genau, die aktuelle Situation politisch und gesellschaftlich ist schon herausfordernd, wie du gerade gesagt hast, Laura. Wir haben verschiedene Landtagswahlen gehabt in Thüringen, Sachsen, Brandenburg, wo einfach zunehmend rechte und populistische Parteien gewonnen haben oder Wahlerfolge erzielt haben. Und ja, auch generell der öffentliche Diskurs in unserer Demokratie ist zunehmend nationalistisch und zunehmend national geprägt.
Genau, und das ist sowas, was man vielleicht wahrnehmen kann, auch wenn man mit verschiedenen Leuten spricht, die sich engagieren. Aber es gibt auch Studien dazu, zum Beispiel die aktuelle Autoritarismusstudie der Uni Leipzig. Und in der Studie können wir quasi nachlesen, dass in den sogenannten westdeutschen oder alten Bundesländern die Zustimmung zu rechtsextremen Aussagen steigt. Was uns wichtig ist heute, ist, dass man die Situation da ganz differenziert betrachten muss. Wir werden heute auch mit einem Weltladen in Dresden zum Beispiel sprechen. Und Dresden ist eine Stadt, wo mit großer Mehrheit demokratische Parteien gewählt wurden und die CDU stärkste Kraft wurde. In dieser Stadt wird auch Grün und Links gewählt und so weiter. Die AfD war der Vollständigkeit halber bei 22%.
Genau, also es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir das Thema differenziert betrachten und auch eben sehen, es ist ein komplexes Thema und es gibt keine ganz einfachen Antworten auf alle Fragen und keine einfachen Richtungen im Sinne von im Osten ist es so, im Westen ist es so, sondern wir finden diese Tendenzen überall. Und deswegen freuen wir uns jetzt sehr, dass wir zwei verschiedene Weltläden zu Gast haben, die sich sehr eingesetzt haben für Demokratie und für Vielfalt schon in den letzten Jahren und besonders auch im Frühjahr diesen Jahres, als es eben überall in Deutschland verschiedenste Demonstrationen gab und gemeinsame Vernetzungen und ja, Einsatz für Demokratie.
Genau, man könnte sich jetzt natürlich fragen, was das jetzt mit Vertont und mit dem fairen Handel zu tun hat. Insgesamt kann man sagen, dass das gesellschaftliche Klima auch in Richtung entwicklungspolitische Themen ein bisschen rauer wird. Und das betrifft dann auch Leute, die sich in diesem Bereich engagieren und damit, wie gesagt, auch Menschen, die sich im fairen Handel engagieren. Und viele davon arbeiten in Weltläden.
Als es diese Demonstration gab im Frühjahr zum Beispiel, ich komme ja aus Nierstein, das ist ja ein recht kleiner Ort in der Nähe von Mainz mit 9000 EinwohnerInnen. Und da gab es eine Demonstration, die von der Jugendbewegung organisiert war, mit 1500 Menschen. Und diese Demonstration ist am Weltladen geendet. Und der Weltladen Nierstein war dekoriert mit verschiedenen Parolen sozusagen oder verschiedenen Aussagen für Demokratie, für Menschenrechte, für Vielfalt, gegen Extremismus jeglicher Art, ne? Also, und das war einfach auch so ein schönes Zeichen, das zu sehen, dass eben viele Menschen sich gemeinsam vernetzen, gemeinsam engagieren und dann am Weltladen enden. Es gab auch Plakate generell, die man bestellen konnte für Weltläden. Auch dein Weltladen ist für Vielfalt, für Toleranz und so weiter. Und deswegen finde ich es tatsächlich ziemlich erschreckend, dass es eben Weltläden gibt, die sich dafür einsetzen, aber gleichzeitig aufgrund dieses Einsatzes Anfeindungen ausgesetzt sind. Und da haben wir heute zwei Beispiele zu Gast, die einfach mal berichten, was ihnen widerfahren ist, nachdem sie sich so eingesetzt haben.
Das war ein schönes Beispiel, wie sich Weltläden auch einfach vor Ort mit anderen Initiativen zusammentun, um eben positives Zeichen auch zu setzen, dass sie sich eben einsetzen für eine offene Gesellschaft. Und Ich freue mich total, dass wir heute mit dem Weltladen Opa Ursel ein Beispiel haben, wo die Mitarbeitenden sich ganz doll auch für Demokratie und Vielfalt einsetzen und die uns aber leider eben auch berichten können, wie das auch Widerstand erfährt. Genau, wir sprechen mit Ulrike Backhaus, das ist die Ladenkoordinatorin vom Weltladen Oberursel, und mit Maren Horn, die seit mehreren Jahren im Vorstand ist und auch im Verkauf. Hallo ihr beiden.
Ja, schön, dass ihr bei uns zu Gast seid, und vielleicht könnt ihr euch zu Beginn mal kurz vorstellen.
Ja, hallo, ich bin die Ulrike Backhaus vom Weltladen Oberursel. Ich habe seit mehreren Jahren dort eine Midi-Jobstelle als Ladenkoordinatorin mit 20 Stunden die Woche.
Ja, und ich bin Maren Horn. Ich bin seit ungefähr 3,5 Jahren im Verkauf mit tätig und seitdem ungefähr auch im Vorstand. Aber Mitglied im Eine Weltverein bin ich schon ein paar Tage mehr.
Wie groß ist denn euer Weltladen in Oberursel?
Also wir hatten vorher einen recht kleinen Laden mit 2 verschiedenen Ladenräumen. Da hatten wir so um die 60 Quadratmeter. Dann sind wir im März 2023 in einen großen Laden umgezogen. Jetzt haben wir ungefähr 90 Quadratmeter und zum Glück auch die Möglichkeit, Bildungsarbeit zu machen, weil wir jetzt auch Büro- und Seminarräume haben, was die Arbeit echt total aufgewertet.
Das klingt spannend. Und wie viele Mitarbeitende habt ihr denn?
Im Moment so um die 34 Ehrenamtliche und eine 10-Stunden-Stelle Bildungsreferentin und ich mit meinen 20 Stunden Ladenkoordination.
Also ein schöner, großer Laden.
Ja, ja. Das kriegen wir auch immer noch, obwohl wir jetzt schon 1,5 Jahre umgezogen sind, von den Kunden bestätigt. Die kommen rein und sagen, oh, wie schön. Und das macht richtig Spaß.
Und dazu noch zentral gelegen. Also es ist nochmal eine gute Lage.
Das klingt sehr schön. Ich kann es mir auch schon vorstellen. Leider haben wir heute so ein Thema, was ein bisschen ernster ist. Und zwar das Thema Demokratie und Rechtsruck in Deutschland. Und mit euch sprechen wir auch, weil ihr euch auch als Weltladen in Oberursel für Demokratie einsetzt und eingesetzt habt. Erzählt gerne mal ein bisschen, wie ihr das macht.
Es ist so, dass bei uns in der Stadt, also in Oberursel, die AfD gegründet worden ist, und im Laufe des letzten diesen Jahres hat sich entwickelt, dass, wer immer das auch war, Anschläge auf bestimmte Gebäude, also die Türschlösser wurden verklebt oder ähnliches, und das hat halt dazu geführt, dass diejenigen, die davon betroffen waren, uns zusammengesetzt haben. Ob das jetzt alles auf den Rechtsruck zurückzuführen ist, liegt nahe, aber wir können das halt nicht beweisen. Also wir nicht und Polizei nicht, Politik nicht. Keiner kann das beweisen, aber es liegt nahe, weil es alles Institutionen, Vereine sind, Parteien sind, die für die Demokratie einstehen.
Vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Also es hat im Frühjahr diesen Jahres angefangen, 2024. Es gab ja bundesweit Demonstrationen für Demokratie, für Vielfalt. Und ihr habt euch dort auch beteiligt als Weltladen?
Ja. Ja, das haben wir. Wir hatten uns vorher darüber mit den Kollegen und mit dem Vorstand geeinigt, dass wir ganz bewusst auch diesen Aufruf zu der ersten Demo, dass wir die mit unterschreiben wollen und auch ganz bewusst auch mit hingegangen sind, auch erkennbar als Weltladenmitarbeiter. Daraufhin hatten wir am nächsten Morgen unsere Briefkästen zugeklebt.
Das klingt wirklich dramatisch. Also habt ihr auch im Weltladen selber geäußert? Also hing da irgendwie Plakate oder war der auch erkennbar als Weltladen positioniert?
Ja, wir haben im Bildungsfenster auch mit zu dieser Demo aufgerufen. Also so, dass wir da ganz klar Position bezogen haben. Und das wurde dann hinterher schon auch im Team diskutiert. Habt ihr da was provoziert durch diese klare Positionierung? Aber es war einfach so, dass wir gesagt haben, da müssen wir jetzt zu stehen und wir sind ein Teil dieser Gesellschaft, wo wir wollen einfach, dass wir ohne Druck als Menschen verschiedener Ausrichtung, verschiedener Hautfarben, verschiedener Religionen friedlich miteinander leben können. Und es ist eigentlich auch eine Tradition hier in Oberursel, weil Oberursel war schon immer auch stark engagiert in die Aufnahme von Flüchtlingen. 2015 hatten wir hier ein Lager, wo über 1000 Leute in der Turnhalle gewohnt haben. Und da auch war schon viel gesellschaftliches Engagement. Eigentlich gibt es hier auch diese Tradition, eben andere Menschen zu begrüßen und mit einzugliedern. Und da hat uns das schon ziemlich, dieser Gegenwind schon erschreckt. Ja, und jetzt haben wir uns halt ganz bewusst dazu entschieden. Und dann kam prompt die Reaktion, also in der gleichen Nacht noch mit den zugeklebten Briefkästen. Und 2, 3 Wochen später hatten wir dann diesen Angriff auf den Laden mit der Buttersäure.
Erzählt uns das mal, was da genau passiert ist.
Mit den Briefkästen, also das waren nicht nur unsere, sondern es waren von Politikern, von Kirchen sind die Schlösser verklebt worden. Also es war so eine, ich weiß nicht, wie viel es waren, 7, 8 Briefkästen oder Türen waren verklebt. Auch der von der Bürgermeisterin und so weiter, das ist also alles in einer Nacht passiert.
Und es waren alles Leute betroffen, die eben auch mit aufgerufen hatten, die mit auf dem
Genau.
Plakat standen und die waren betroffen. Und deswegen glauben wir da nicht so ganz an Zufall. Ja, das mit der Buttersäure war ziemlich heftig. Also wir sind abends ganz normal nach Ladenschluss aus dem Laden gegangen und morgens kam ich mit einer Kollegin rein und es hat widerlich gestunken. Also das ist, riecht ein bisschen wie Erbrochenes, richtig heftig. Und dann haben wir den ganzen Laden abgesucht, weil wir gedacht haben, oh, ist uns irgendwo Milch vergoren oder irgendwas, liegt irgendwo eine tote Ratte oder irgendwas. Wir haben halt alles abgesucht und gewischt und getan und haben aber den Gestank nicht rausgekriegt, haben alles gelüftet, bis wir dann unsere Nase nachgegangen sind und an den Gummilitzen von unserer Schiebetür gesehen haben, dass da eine Flüssigkeit dran runterläuft, die das Gummi schon weggeätzt hatte. Und da kam eine Kollegin rein, die früher Chemielehrerin war und die sagte sofort Buttersäure. Die haben das uns mit, wahrscheinlich mit irgendeiner kleinen Spritze durch dieses Gummi in den Laden gespritzt und dann hat alles gestunken. Dann waren wir erstmal total hilflos, weil was macht man da? Wir haben Fenster und Türen aufgemacht. Es war, das ging und ging nicht weg. Dann haben wir überlegt, müssen wir den Laden schließen?
Das klingt ja wirklich, also brutal, ne? Also schockierend. Und wie habt ihr dann reagiert?
Ich habe es damals erlebt, als ob jemand in meine eigene Wohnung eingebrochen wäre. So ein Gefühl war das, weil wir hatten erst diese Geschichte mit dem Briefkästen, 2 Wochen später noch, und dann hatte man so ein Gefühl, ups, was kommt jetzt noch? Das war wie so, da sitzt das im Nacken und man, es war so ganz perfide, so unterschwellig, man konnte sich das gar nicht irgendwie damit umgehen. Das war, also es ging allen so. Aber ich muss sagen, die Kollegen haben alle super reagiert. Die haben gesagt, ja, einen Laden zumachen kommt nicht in Frage, weil das wollen die. Und wir stehen hier jetzt, es war ja im März, wir stehen hier jetzt mit Jacke und Mütze und Schal und Handschuhen und wir lassen den Laden auf und alle Fenster auf und wir krümpeln hier irgendwie durch. Das war nicht so ganz einfach, weil Nebenwirkungen waren Kopfweh, Übelkeit, gerötete Augen. Also es war auch wirklich gesundheitlich nicht gerade lustig. Also wer viel da war, der hat das auch körperlich gemerkt. Neben der psychischen Bedrohung, ja.
Das ging dann Tage oder Wochen lang praktisch gar nicht weg.
Nee, es ging nicht weg. Und was wir gemacht haben, war, dass Ulrike dann den Vorstand eingebunden hat und wir haben das dann an die Polizei gegeben. Die haben das abgetan nach Motto, na ja, das ist halt irgendwie Zufall. Ne? Irgendjemand hat sich da einen dummen Streich erlaubt. Schlussendlich ist es so gewesen, dass wir dann über kleine Wege, wir kennen uns ja, der Bürgermeisterin Bescheid gesagt hat und die hat dann interveniert und hat gesagt, so geht's nicht weiter. Hat mit der Polizei Kontakt aufgenommen und es war dann so, dass parallel eine Vereinskollegin geguckt hat, wie kann man das wegkriegen, was können wir machen, damit dieser Gestank geht. Und die hat dann eine Fachfirma organisiert,
Ja.
eine Ortsansässige, die dann gekommen ist und mit Ozon, ne?
Ja,
War
also
das?
wir mussten dann tatsächlich einen Tatortreiniger
Genau.
engagieren. Und dieser Tatortreiniger hat uns dann abends, also wir mussten alle, also die Bananen haben wir gleich ganz weggeschmissen, weil uns das zu gefährlich war. Die anderen Sachen haben wir zum größten Teil in den Keller getragen. Die ganzen Kunsthandwerkssachen, Weinflaschen, Gewürzgläser und sowas, so feste Verpackungen konnten wir stehen lassen. Und dann hat er den Geräte aufgebaut und hat über Nacht den Laden mit Ozongas und Wasserstoffperoxid begast, den ganzen Laden. Und dieses Gas knackt die Moleküle von dieser Buttersäure, dann zerfällt die und dann kann man die tatsächlich rauslüften. Aber das Ganze hat mindestens 14 Tage. Und manchmal ist es heute noch so, wenn man eine Schublade, die ganz selten geöffnet wird, aufzieht, kommt einem nochmal so ein Schwall entgegen. Also es ist wirklich nachhaltig in dieser Gestalt.
Oh Mann, da beschäftigt man sich auch mit Sachen, mit denen man sich eigentlich nie beschäftigen
Ich
wollte.
habe viel über Chemie gelernt.
Einblicke, die man sonst nicht hat. Nein.
Ja, und deswegen haben die Kollegen oder wir alle das ganz schön lange ausgehalten, dieses. Und was wir noch gemacht haben und was ich glaube auch, wir haben auf unseren Kundenstoppers gleich am ersten Tag geschrieben, wir sind Ziel einer Buttersäureattacke geworden. Und daraufhin kamen trotz des Gestankes ganz viele Kunden rein und haben gesagt, was ist hier passiert? Und wir haben ganz viel Rückhalt gekriegt.
Ja, und viel Unverständnis, also gänzliches Unverständnis, was soll das?
Ja.
Das freut mich total, dass das dann immerhin so war, weil natürlich der Angriff auch so, ne, da hat man ja offensichtlich auch nie eine Person gesehen, aber ich stelle es mir natürlich schon sehr beunruhigend vor, so zweimal in relativ kurzem Zeitraum da sowas zu
Und was
kriegen.
noch sehr beeindruckend war für mich, war, dass diejenigen, die bei der ersten Demo dabei gewesen sind, ja, dass die uns zurückgemeldet haben, wir halten zu euch, ja, wir stehen dahinter, wir unterstützen euch. Das war schon sehr beeindruckend
Ja.
und hat sich bis jetzt sozusagen dann in diesem Bündnis, das wir dann geschlossen haben, zusammengetan.
Genau, das scheint mir so ganz doll bei euch durchzukommen, ne? Dieses Zusammenhalten, dass das
Ja.
irgendwie der Weg sein kann, mit sowas umzugehen, ne? Genau, ihr habt das Bündnis gegründet. Könnt ihr noch mal kurz erzählen, was ihr in dem Bündnis macht, was ihr da vorhabt und wer überhaupt so dabei ist?
Also das Bündnis ist das Bündnis für Demokratie und Menschenrechte. Und wir haben uns dazu entschlossen, das positiv auszudrücken, also nicht gegen, sondern für. Das war das Erste, weil wir gesagt haben, wir müssen in die positive Schiene gehen. Wir treffen uns in unregelmäßigen Abständen.
Und danach ist also bei uns zum Glück nichts passiert, aber es sind schon weiterhin kleinere Ta Attacken oder es sind Sachen zerstört worden, es sind noch wieder Autos beschädigt worden, es ist die Regenbogenfahne am Rathaus und an den Kirchen kaputt gemacht worden. Also ja, es sind weiterhin laufen im Hintergrund Attacken und kommt hier nicht zur Ruhe. Das ist schon sehr erschreckend.
Was auch immer wieder auftaucht, sind so Aufkleber auf Laternenmasten, ja,
Hakenkreuze auf den Bürgersteigen
oder eben verbrannte oder angezündete Fahnen und ähnliches.
in dem Netzwerk könnt ihr dadurch natürlich auch total, also Präsenz zeigen, ne? Indem ihr einfach viel mehr seid, die dann auch an so einem zentralen Ort das machen und
Genau.
Und es ist einfach so, dass andere Parteien, die eben eine andere Ansicht haben als wir, da aufstehen und ist dann so, zum Beispiel haben wir auch eine starke Gruppe Omas gegen rechts und die sind von diesen anderen Menschen durchaus schon angefeindet worden und so, dass wir da eben einfach auch stärker sind und zusammenstehen können und zeigen können, dass wir ganz viele sind und aus ganz verschiedenen Vereinen und dass wir da ein großes Netzwerk haben.
Ja, habt ihr dieses Netzwerk oder dieses Bündnis ganz vielen verschiedenen Organisationen, die alle so ein bisschen ihren eigenen Schwerpunkt auch haben, ne? Und ihr habt natürlich als Weltladen auch genau den fairen Handel und Bildungsangebote dazu und so weiter. Warum würdet ihr sagen, passt das so gut zusammen, euer Engagement gegen rechts und dieser Fokus von Weltläden?
Ich glaube, das hängt bei uns ganz stark mit dem Menschenbild zusammen, was wir einfach auch im fairen Handel vertreten und dass wir einfach nicht wollen, dass Menschen, ja, dass wir uns wehren dagegen, dass jemand unter Druck gesetzt wird, oder nicht sein Leben so leben kann, wie er möchte und dass die Menschen unfair behandelt werden. Darum finde ich schon, dass es zusammenpasst.
Definitiv.
Ja, absolut. Was motiviert euch denn an eurer Arbeit und was motiviert euch auch dran zu bleiben und weiterzumachen, trotz solchen Anfeindungen?
Also für mich ist die größte Motivation, dass wir so viele sind. Ja, also auch die Stadtgesellschaft hinter uns steht, bis auf ein paar. Das ist eigentlich so die Hauptmotivation. Und einfach auch die Arbeit, was Ulrike jetzt eben gesagt hat, einfach die Menschen, die Sachen für uns herstellen, die wir in unserem Leben nutzen, verbrauchen, das ist so diese Kombination. Egal, ob das jetzt hauptsächlich der faire Handel, aber alle anderen Menschen auch, die dafür arbeiten, dass es mir gut geht. Das ist meine Aufgabe, das zurückzugeben und zu sagen, ja, okay, du machst das für mich, ich mache das für dich. Also das, denke ich mir, ist so meine Intention.
Ja, und ich habe einfach im Laufe der vielen Jahre, die ich jetzt dabei bin, ich meine, ich weiß, ich kann die Welt nicht verändern, aber ich kann zum Beispiel ein kleines Stück dazu beitragen und das ist mir schon wichtig. Und ich habe im Laufe dieser vielen Jahre eben auch erfahren, dass man schon eine Möglichkeit hat, Kleinigkeiten zu verändern und Situationen. Und wenn es nur darum geht, dass man erstmal darauf aufmerksam macht.
Das wäre dann auch wahrscheinlich eure Botschaft, die ihr anderen Weltläden mitgeben könnt.
Ja, und das mit der Vernetzung, also das haben wir als sehr wichtig erkannt.
Vernetzung und dann einfach auch Gesicht zeigen und laut sein. Ja, also nicht irgendwie so rumdrucksen, sondern wirklich sich zeigen und in der Gemeinschaft zeigen, dass wir da was zu sagen haben und bessere Ansätze haben für ein gerechtes und ein demokratisches Leben.
Vielen,
Ja.
vielen Dank euch fürs Kommen und Berichten und auch, ja, dass ihr gezeigt habt, wie stark es einfach ist, sich miteinander zu vernetzen und gemeinsam auch andere Verbündete zu suchen und zu sehen, dass ihr auch, ja, dass ihr nicht aufgebt, auch wenn euch eben Dinge passiert sind und euch nicht einschüchtern lasst. Das ist auf jeden Fall sehr ermutigend und freut uns sehr, dass ihr die Geschichten mit uns geteilt habt.
Gerne, gerne.
Krasse Geschichte mit diesem Buttersäurenangriff und schon auch echt, also sehr, sehr beeindruckend, dass sie sich davon nicht unterkriegen lassen und weitermachen und sich weiter engagieren und sagen, nee, wir müssen weiter laut sein und wir können eben nicht schweigen oder uns vertreiben lassen.
Ja, und was ich aber auch besonders schön finde, ist, dass sie so berichten, dass sie auch ganz viele kleine Zeichen der Unterstützung bekommen haben und dass sie sich eben vor Ort so zusammengeschlossen haben mit verschiedenen Initiativen, um zusammen stärker und sichtbarer zu sein und zu zeigen, dass sie sich eben, ja, gemeinsam einsetzen.
Ja, und dann wandern wir mal von der kleinen Stadt in Hessen zu der großen Stadt Dresden in Sachsen. Bin gespannt auf das nächste Interview.
Na, wir sprechen mit Claudia Greifenhahn vom Weltladen Aha in Dresden und der Laden ist tatsächlich mitten in Dresden. Claudia ist da seit mehreren Jahrzehnten schon tätig in der Weltladenarbeit und diese Lage mitten in Dresden, das ist natürlich total schön, weil alle Leute vorbeikommen können. Es ist ganz zentral, ganz zentrale Anlaufstelle und das hat aber auch einige Herausforderungen. Und ja, ich freue mich, dass du da bist, Claudia.
Wir freuen uns sehr, dass wir dich heute zu Besuch haben. Kannst du dich zu Beginn vielleicht kurz vorstellen?
Ja, sehr gern. Ich freue mich erstmal auch, dass ich mit euch hier zusammen bin. Mein Name ist Claudia Greifenhahn. Ich bin seit, ich würde mal sagen, 1989 im Weltladenbereich im weitesten Sinne tätig. Unseren Laden haben wir aber erst 1995 gegründet und werden nächstes Jahr 30 Jahre alt. Ich mache hier die Geschäftsführung und bin ansonsten relativ aktiv im Bereich fairer Handel, Beratung, alles, was so dazugehört, Bildung und so weiter und so fort.
Wir haben heute das Thema Demokratie und Rechtsruck in Deutschland, aber auch in Kombination mit dem fairen Handel. Und wir sprechen ja mit dir, weil ihr euch als Weltladen auch für Demokratie einsetzt und das auch schon länger macht. Kannst du davon ein bisschen erzählen, wie euer Engagement da aussieht?
Wir als Weltladen sind mitten im Stadtzentrum von Dresden und im Stadtzentrum von Dresden wüten seit 2015, seit 2014 sehr schwierige Gruppierungen, die uns direkt insofern beeindrucken, dass sie einmal ständig an unserem Ort vorbei flanieren und demonstrieren und zum Zweiten eine Veränderung im Denken der Gesellschaft herbeigeführt haben, die auch dazu führen, dass wir plötzlich unablässig in verschiedensten Gesprächen uns wiederfinden. Demokratie ist ja, sage ich mal, im Osten sowieso noch mal eine ganz andere Nummer als im Westen Deutschlands, weil wir viele Jahre auch nicht in einer Demokratie gelebt haben. Ungefähr wissen, was es bedeutet, in einer Diktatur zu leben, auch wenn es eine Diktatur des Proletariats war. Trotzdem war es eine Diktatur, wo wir plötzlich gemerkt haben, welche schönen Seiten eine Demokratie hat und welche schweren Seiten eine Demokratie auch hat. Aber gerade die schönen Seiten haben uns immer dazu gebracht zu sagen, wir müssen alles tun, damit wir weiter auch in einer Demokratie leben können. Ich glaube, hier spielt vor allen Dingen eine große Angst eine Rolle, dass Dinge sich wiederholen, die es 1989, 90 schon mal gab, nämlich dass eine ganze Gruppierung von Menschen einen Großteil ihres Hab und Gut verloren haben und vor allen Dingen auch ihre Arbeit verloren haben, sodass sie, glaube ich, heute eher bereit sind, einfache Antworten auf komplexe Fragen zu akzeptieren, als sich komplexe Fragen zu stellen. Ich glaube, es ist vor allen Dingen Angst, was hier eine Rolle spielt. Wir müssen auch unterscheiden zwischen Stadt und Land. Dresden hat nicht bevorzugt AfD gewählt und der Stadtbezirk, in dem ich wohne, hat sogar Grün gewählt. Und ansonsten ist es eher schwarz und schwarz waren wir schon immer. Die Probleme sind eher im Bereich Land, Landkreise und kleine Gemeinden, wo die Probleme, um die es jetzt geht, eigentlich gar nicht auftreten. Also der Ausländeranteil liegt dort, weiß nicht, bei unter 1% in den Gemeinden, wo die Leute am meisten Angst vor Migrantinnen und Migranten haben, zum Beispiel. Ja, es ist einfach, so einen ganzen Bereich von Ländern einfach einer Idee zuzuordnen. Das stimmt aber so nicht. Es ist sehr, sehr, sehr viel komplexer und diverser, auch bei uns.
Kannst du trotzdem noch mal sagen, wie setzt ihr euch denn als Weltladen ein?
Dadurch, dass wir mitten im Stadtzentrum sind, sind wir sozusagen der alternative Punkt in einem Zentrum, das ansonsten sich für Politik offensichtlich nicht so sehr interessiert. Das hat zur Folge, dass wir Anlaufstelle sind für alle demokratischen Gruppierungen, für Fridays for Future, für die Omas gegen Rechts, für Demokratiebündnisse, für Brandmauer, die alle ihre Plakate, ihre Handzettel, ihre Demoaufrufe zu uns bringen und dann kommen die anderen Leute und holen sich das dann hier wieder ab und verteilen es in der ganzen Stadt. Also wir sind sozusagen Umschlagplatz und Infopoint und sind sehr froh darüber, dass wir das machen können, weil das ist eine sehr wichtige Aufgabe, sowas in einem so zentralen Punkt zu haben. Zum Zweiten, gestern hatten wir eine Riesendemonstration gegen die Kürzungen im Sozial- und Kulturbereich in Dresden. Da waren geplant 300 Leute gekommen, sind weit mehr als 2000, was wirklich ein großer Erfolg ist. Naja, und da wir ein Restaurant mit dran haben, öffnen wir natürlich die Türen und lassen die bei Schneesturm dann alle, die reinpassen, rein und versorgen die Leute hier. Also wir sind sozusagen ein stabiler Anlaufpunkt.
Und du sprichst schon von so einem Netzwerk, was da entstanden ist mit ganz vielen Initiativen. Wie habt ihr euch gefunden? Wie ist dieses Netzwerk entstanden und wo liegen da die Schwerpunkte, wo ihr dann vielleicht auch zusammenarbeitet?
Dresden ist ja nicht nur eine Großstadt, Dresden ist auch ein Dreiseitenhof. Das heißt, man kennt sich. Und die Leute, die früher in der Opposition waren, sind es jetzt wieder. Und dazu kommt eine wunderbare, große, frische Gruppe junger Menschen, die sich auch engagieren. Ja, man trifft sich einfach, tauscht sich aus und guckt, was man zusammen machen kann. Vielleicht das schönste Beispiel ist, Dresden ist bunt, ist mit Doppel-S, also von Essen kommt das. Da treffen sich alle Vereine des bürgerlichen Engagements einmal im Jahr auf einer Brücke oder auf einem Platz, haben dort Tische aufgestellt, bringen alle was zu essen mit und kommen mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch. Und dort ist auch der Punkt, wo wir uns am meisten vernetzen. Das Zweite sind natürlich die Demonstrationen, klar. Die beste Brandmauer-Demonstration, die wir hatten, war im Januar, kurz nach der Korrektiventhüllung. Da hatten wir weit über 40.000 Leute hier in Dresden auf der Straße. Da standen wir auf der Brücke und haben geheult, weil irgendwie eine Saat auch aufgeht. Das ist irre.
Das klingt richtig schön, was du erzählst, dass alle gemeinsam zusammenkommen und da der Austausch ist und ihr euch eben vernetzt. Das würde mich tatsächlich auch interessieren. Ihr seid ja nicht nur ein Weltladen, sondern eben auch ein Weltladen-Café. Und wie dieser Alltag abläuft, also ich stelle mir vor, dass man da auch tatsächlich gut ins Gespräch und in den Austausch kommt und kann mir das jetzt so noch besser vorstellen, dass das so ein Ort ist eben für Vernetzung auch.
Ja, ist es. Nicht nur. Natürlich kommen Leute einfach nur zum Essen und das ist auch gut so. Dafür sind wir ja da. Aber es gibt immer öfter Leute, die einen großen Gesprächsbedarf haben. Vor allen Dingen im Sommer. Das ist sehr hübsch, weil man sitzt im Außenbereich. Und wenn dann dort Pegida vorbeiflaniert ist, sind also mehrere Menschen gekommen, haben sich hingesetzt, ein Bier bestellt. Und es war ein bisschen wie eine Theatervorstellung. Man hat dort gesessen, es kommentiert und ist mit uns ins Gespräch gekommen. Das war irgendwie eine schöne und erfreuliche Sache, auch wenn der Anlass unerfreulich war. Es gibt natürlich, wir haben Morddrohungen bekommen, wir haben Branddrohungen bekommen, wir haben Leute, die uns wüst beschimpfen. Das gibt es natürlich auch und damit muss man lernen, umzugehen, das so weit auszuhalten, wie es nötig ist und sich ansonsten Skills ausdenken, mit denen man arbeiten kann, damit man damit umgehen kann. Das eine und das andere liegt halt immer sehr eng beieinander.
Das klingt schon krass. Also wie gehst du damit um oder wie geht ihr damit um? Ich meine, Morddrohungen zu erhalten, meldet man das?
Ja, natürlich. Wir haben das der Polizei gemeldet. Die hat uns versprochen, ihre Präsenz zu verstärken, was sie dann auch eine ganze Zeit lang gemacht hat. Inzwischen ist es nicht mehr nötig. Aber in der Zeit, als es so akut war, hatten wir sehr gute Ansprechpartner. Ich erlebe das noch mehr mit den Omas gegen Rechts. Also ich bin 2020 dann den Omas gegen Rechts beigetreten. Übrigens auch eine witzige Geschichte, weil die haben am Anfang eigentlich immer Mahnwachen gemacht und Stolpersteine geputzt und zum 13. Februar immer an der Kreuzkirche gestanden und quasi mit ihrer Präsenz zum Gespräch geladen. Und in Corona-Zeiten war der 13. Februar sehr kalt und alle gastronomischen Einrichtungen geschlossen, inklusive unserer. Und wir haben dann den Hintereingang geöffnet und den Omas eine Toilette, Kaffee und Kakao geboten.
Ah, so kam so das, genau.
So bin ich zu denen gekommen, genau. Und jetzt bin ich da aktives und ich glaube auch relativ wichtiges Teil, weil auch für die Omas sind wir hier der Umschlagpunkt. Hier stehen jetzt alle Plakate, hier steht der Bollerwagen für die Aktion. Hier steht das Glücksrad, das wir gebaut haben. Und hier treffen wir uns immer, um zu Demonstrationen und zu Wahlermutigungsständen auszurücken. Hier ist die Zusammenarbeit mit der Polizei hervorragend. Also wir melden unsere Stände an. Die Polizei kommt und sagt also, wir sind in Ihrer Nähe. Aber wenn es Stress gibt, rufen Sie diese Nummer hier an, dann sind wir innerhalb von einer Minute bei Ihnen. Wir zeigen uns hier nicht öffentlich, aber wir sind ganz da. Und das gibt so viel Sicherheit, dass wir da auch mit aller Ruhe in die Stadtteile gehen, die eigentlich als die Problemstadtteile gelten. Und dort kommen wir mit den Menschen ins Gespräch, was die größte Herausforderung ist, die ich mir hier vorgestellt habe. Ich bringe mal ein Beispiel. Ich bin auf der Straße lang gelaufen und plötzlich steht eine alte Frau vor mir. Ich hatte das Oma-Schild an mir dran und sagt, hauen Sie ab, habe ich gesagt. Meinen Sie jetzt mich? Wir kennen uns doch gar nicht. Warum soll ich denn gehen? Können wir mal ins Gespräch miteinander kommen? Und sie sagte, solche wie Sie brauchen wir nicht. Verschwinden Sie dorthin, wo Sie hergekommen sind. So, und dann habe ich ihr nochmal gesagt, wissen Sie, ich bin da, wo ich hergekommen bin. Lassen Sie uns doch mal reden, was ist Ihr Problem? Kann ich Sie irgendwie abholen? Bei der Frau ging das nicht. Bei der anderen Frau, die mich angeguckt hat und zu mir gesagt hat, wenn ich sie sehe, könnte ich kotzen. Zu der habe ich gesagt, das finde ich hochinteressant. Können Sie mir ganz kurz erklären, was in meiner Erscheinung Sie dazu bringt, einen Brechreiz zu empfinden? Ich wüsste es gern, damit ich daran arbeiten kann. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und haben anderthalb Stunden miteinander geredet. Zum Schluss hat sie mir die Hand gegeben, sich bedankt. Also es geht einfach. Aber man muss das üben, bei sich zu bleiben, nicht auszuticken, nicht zurückzuschreien, keine Beleidigung zu bringen, sondern auszukriegen, was meinen die denn eigentlich? Was ist der Auslöser dafür, dass die so eine Wut haben? Und wenn man diese Wut, wenn man da rankommt, dann kommt man auch ins Gespräch.
Du hast vorhin auch davon gesprochen, dass ihr auch im Laden, dass ihr natürlich auch mit sowas konfrontiert seid, mit Anfeindungen, mit Drohungen und so weiter. Habt ihr da auch so ein Konzept, beziehungsweise wie bereitet ihr euch da drauf vor untereinander?
Wir haben eine Schulung gemacht, wie man damit umgeht. Meistens sage ich, die sollen die Leute zu mir schicken. Ich bin am besten geschult. Das nimmt auch immer erstmal die Luft raus, wenn meine Mitarbeitenden sagen, passen Sie auf, ich bin hier die falsche Ansprechpartnerin, ich bin hier nur angestellt, aber die Chefin ist dort und dort und sie ist bereit, mit Ihnen zu sprechen, dann ist meistens schon drei Viertel der Luft raus. Ich lasse sie sozusagen frei und sage, ihr müsst das nicht machen, schickt die Leute zu mir. Und das funktioniert sehr gut. Das gibt Ihnen eine ganz große Sicherheit. Also ich habe auch schon im Restaurant gestanden, da kam ein Mann und wollte eine meiner Mitarbeiterinnen verdreschen. Und da habe ich mich hingestellt und habe gesagt, passen Sie auf, lassen Sie die in Ruhe, hauen Sie mich. Und dann stand er vor mir und hat immer so mit seiner Faust bis kurz vor mein Gesicht und ich bin einfach stehen geblieben. Keine Ahnung, wie mir das gelungen ist. Und dann hat er aufgehört und ist gegangen. Die haben inzwischen die Polizei geholt, die ist dann eingetroffen, als er schon weg war. Und ich bin erst hinterher zusammengebrochen. In dem Moment stand ich dort und dachte, wenn er mich jetzt trifft, dann hast du Pech. Aber es ist deeskalierend, wenn man sich hinstellt und nicht brüllt, sondern wir versuchen zu deeskalieren eigentlich. Das klingt jetzt auch so, als wäre das immer so. Das ist natürlich nicht immer so. Wir haben, der größte Teil unserer Erfahrung ist extrem positiv.
Und kannst du beschreiben, weil du ja in beiden Kontexten sehr aktiv bist, bei Omas gegen Rechts und genau bei euch, würdest du sagen, weil das ja noch ein bisschen expliziter ist bei Omas gegen Rechts, wofür ihr steht, dass es da drastischer ist mit Anfeindungen?
Ja, definitiv. Es ist schon so, dass wir vor 5 Jahren noch den Button Omas gegen Rechts stolz einfach getragen haben. Ich mache das im Alltag nicht mehr. Ich mache das nur noch, wenn ich auf eine Demo gehe oder als Oma gegen Rechts in irgendeiner Veranstaltung bin, weil die Stimmung ist deutlich aggressiver geworden. Die Leute trauen sich plötzlich viel mehr, das zu sagen, was sie schon immer gedacht haben. Und das sage ich jetzt bewusst so, weil ganz viele schon immer rassistisch waren, gerade in Ostdeutschland. Ich will auch gar nicht so eine Grenze aufbauen, aber ich kann von unseren Leuten sagen, der Rassismus ist hier sehr, sehr hoch, was auch damit zu tun hat, dass wir eigentlich nie wirklich Ausländer hatten und Ausländerinnen oder Menschen mit Migrationshintergrund bei uns Mangelware waren und jetzt sind ein paar mehr gekommen und jetzt haben plötzlich alle furchtbare Angst. Und der Hass auf die da oben, auf die ganzen Dinge, die auf einen einstürzen und die Angst sind bei den Leuten ganz tief verwurzelt. Und jetzt trauen sie sich aber, und das laste ich extrem der AfD an, jetzt trauen sie sich, das einfach alles rauslaufen zu lassen. Und das macht keinen Spaß. Und da habe ich keine Lust drauf im Alltag, wenn ich von Arbeit komme, dann auch noch in der Straßenbahn. Und deswegen trage ich den Button nicht mehr im Alltag. Und das finde ich andererseits auch ganz schade, dass ich meine Position nicht einfach den ganzen Tag vor mir hertragen kann, sondern dass ich mich verstecke. Aber das ist Selbstschutz.
Ist aber absolut verständlich. Also bei dem, was du berichtest und gerade wenn du eben alleine unterwegs bist, ist es einfach menschlich. Was motiviert euch, da weiterzumachen und nicht aufzugeben?
Die größte Motivation ist also auch eine Angst, nämlich die Angst, dass die Demokratie von innen ausgehöhlt wird und dass wir uns plötzlich wieder in einer Diktatur sehen, die all das, was wir über die Jahre so mühsam aufgebaut haben, zerstört. Und das beginnt bei der Sicht auf die Frauen oder was die Frau plötzlich für eine Rolle wieder zugeteilt bekommt. Ich war immer so stolz darauf, dass wir auch als Frauen zwar nicht 100%, aber wenigstens einen großen Teil gesehen und auch gehört werden. Aber auch all die anderen Freiheiten, die in der Demokratie mit all ihren Grenzen gegeben sind, dass die verloren gehen und ich mich plötzlich dort wiederfinde, wo ich schon mal war, nur unter einem anderen Vorzeichen. Das motiviert mich extrem, alles dafür zu tun, dass das nicht passiert. Und so geht es meinen Mitfrauen auch. Und solche Kleinigkeiten, solche kleinen, schönen, erfolgreichen Geschichten, die Handschläge, dieses Danke, dass sie mit mir gesprochen haben, dieses, es ist großartig, dass es sie gibt. Oder wir stehen auf der Straße und es kommen Frauen mit einer großen Schachtel Pralinen, im Strauß Rosen und ganz vielen Erdbeeren, um sich zu bedanken, dass wir diese Arbeit machen. Mehr Wertschätzung kann man nicht bekommen. Und jetzt haben wir auch noch den Preis Schwerter zu Flugscharen bekommen, was für uns eine sehr große Auszeichnung ist. Und ja, sowas. Also viel, viel, viel Wertschätzung. Wisst ihr, was auch schön ist, wenn junge Menschen kommen und sagen, wenn ich mal Oma bin, dann werde ich auch eine Oma gegen rechts. Ist doch cool. Also ich meine, was wünscht man mehr, ja?
Ja. Da wünscht man sich schon fast, schnell Oma zu werden.
Nochmal eine Frage, genau, weil du ja in beiden Kontexten so aktiv bist, Omas gegen rechts und bei euch genau im Ladencafé. Wie würdest du sagen, passt eigentlich fairer Handel und dieses Engagement gegen rechts gut zusammen? Inwiefern?
Es sind zwei Seiten einer Medaille, einer guten Medaille. Ich denke, der faire Handel hat ja als Schwerpunkt nicht unbedingt nur zu handeln, sondern die Welt freundlicher, gleichberechtigter und weniger ausgrenzend zu machen, indem man versucht, möglichst alle Beteiligten am Handel mit ins Boot zu holen und so gut zu behandeln, wie es möglich ist. Und das macht der faire Handel auch. Er behandelt die Gruppen, die in diesem globalen Prozess die meiste Arbeit haben, aber am wenigsten gesehen haben, als das, was sie sind, nämlich als Menschen. Und das ist das, was uns miteinander verquickt. Ansonsten denke ich immer, wer fair handelt, ist auch demokratisch. Das geht gar nicht anders. Das eine hängt mit dem anderen zusammen.
Ja, absolut. Das hängt auf jeden Fall eng zusammen, so wie du es berichtet hast. Ganz vielen Dank dir für die vielen Geschichten, die du mitgebracht hast. Also für die bedrückenden, aber auch für die schönen. Und ihr seid absolute Vorbilder, kann man sagen. Und das ist sehr, sehr schön, dass du uns von eurem Engagement berichtet hast.
Das habe ich sehr gern gemacht.
Ja, auch hier absolut beeindruckend, wie Claudia oder auch der Weltladen Dresden damit umgeht, dass sie eben solche Drohungen auch erhalten, wie sie erzählt hat und wie sie eben bestimmte Skills entwickeln, um damit umzugehen.
Auch sehr interessant zu hören, wie Claudia und auch ihr Team und die verschiedenen Initiativen, in denen sie auch tätig ist, also auch die Omas gegen Rechts, wie sie auch verschiedene Techniken und Methoden entwickeln, um gemeinsam da weiterhin aktiv sein zu können. Also seien es so eine Art Sicherheitskonzepte, seien es auch einfach Erfahrungen in der Gesprächsführung und da auch einander zu unterstützen, wenn es eben eine Situation ist, die jemand nicht meistern kann. Ja, was ich da auch schön finde, genau wie im Weltladen Oberursel, ist dieses Netzwerk, wo alle sich zusammentun, für die Demokratie ein zusammen positives Zeichen setzen. Und dieses, wie sie erzählt hat, von den Dresden ist bunt, das gemeinsame Essen mit vielen Vereinen des bürgerlichen Engagements. Das stelle ich mir wirklich sehr schön und auch sehr positiv vor. Also da ein Zeichen für die Gemeinschaft eigentlich zu setzen. Ne?
Ja, absolut. Das hat mir auch gut gefallen. Und das ist auch was, was ich eben mitnehme, dass sich da einfach so viele verschiedene Menschen vernetzen und innerhalb verschiedener Initiativen sich vernetzen, eben auch wie in Oberursel das ganze Bündnis erstmal mitgegründet haben. Bündnis für Demokratie und Menschenrechte und generell einfach beeindruckend und schön zu sehen, wie sich Weltläden für Demokratie und Vielfalt einsetzen.
Also aktiv zu werden ist total wichtig, weil wir auch auf jeden Fall gehört haben, dass es eben wichtig ist, ein Zeichen zu setzen. Dass es aber auch herausfordernd ist, haben wir natürlich auch gehört. Aber was ich aus beiden Gesprächen so mitnehme, ist, dass es halt total hilft, sich da zusammenzutun und sich gegenseitig zu unterstützen. Einfach einerseits, weil man dann mehr Leute ist, weil man auch sichtbarer ist, aber eben auch, weil man sich gegenseitig unterstützen kann mit den Ressourcen, die man hat, mit den Kompetenzen, die man da hat und so weiter.
Im Hinblick auf die kommende Bundestagswahl ist natürlich wichtig, eben unbedingt wählen zu gehen oder auch in Bezug auf alle Landtagswahlen, die noch folgen. Wählen gehen, seine Stimme nicht verschenken, demokratische Parteien wählen und dazu beitragen, dass es eben eine gute Wahlbeteiligung gibt. Denn nicht wählen gehen ist eigentlich keine Option.
Das stimmt. Genau, das können wir auf jeden Fall. Das ist eigentlich ein ziemlich kleiner Schritt, um was ganz Wichtiges zu tun. Und was auch was Kleines ist, was man tun kann, was ich auch ein bisschen aus dem Gespräch mit dem Weltladen Oberursel mitnehme, ist, es ist auch schon was zu zeigen, dass man eben die Menschen unterstützt, die sich engagieren, dass man auf ihrer Seite ist. Genau, und auch zu zeigen, dass man für seine Werte da auch eintritt.
Ja, ich habe noch eine kleine Nachricht vom Weltladen-Dachverband, der natürlich auch entwicklungspolitische MultiplikatorInnen in Weltläden stärken und unterstützen möchte. Es gibt zum Beispiel ein Kommunikationspaket Wir wählen Menschenrechte. Das war schon für die Landtagswahlen im Einsatz, kann aber auch nochmal für die Bundestagswahl eingesetzt werden. Da gibt es zum Beispiel ein Plakat Wir wählen, du auch. Und weitere Dinge, die ihr euch dort runterladen könnt, das verlinken wir natürlich auch nochmal in den Shownotes, um einfach zu zeigen, ja, die Weltläden insgesamt als entwicklungspolitische Bewegung setzen sich einfach ein für eine vielfältige und demokratische Gesellschaft und für Weltoffenheit.
In dem Sinne wünschen wir euch schon nochmal ein gutes Jahresende bis zur nächsten Folge von Fair Ton. Wir freuen uns schon, wir haben spannende Themen in Vorbereitung und bedanken uns schon mal heute fürs Zuhören. Das Kommunikationspaket und weitere Informationen haben wir wie immer in den Shownotes verlinkt.
Vielen Dank fürs Zuhören und ja, das war das Ende erstmal unserer vierten Staffel. Vier Staffeln vertont gibt es also schon. Das ist ja schon mal ein kleiner Grund, auch freudig hier das Jahr zu verabschieden und uns auf die nächste Staffel im nächsten Jahr zu freuen. Bis bald, Laura.
Bis bald, Annalena. Tschüss.
Tschüss.
Gefördert aus Mitteln des kirchlichen Entwicklungsdienstes durch Brot für die Welt. Evangelischer Entwicklungsdienst von der Deutschen Postcode-Lotterie sowie von Engagement Global mit finanzieller Unterstützung des BMZ.
Vertont. Der Weltladen-Podcast.